Am Konferenztisch, der Podcast zur Bundestagswahl 2017. Folge 1, noch zwei Wochen bis zur Wahl.
Hallo und herzlich willkommen zu Am Konferenztisch, dem Podcast von Märkischer Oder-Zeitung und Südwestpresse zur Bundestagswahl. Heute im Programm: Frau Merkel zieht durch die Republik, Herr Schulz rackert redlich, doch uns packt nur die Langeweile. Auch das mit Spannung erwartete TV-Duell hat keinen Schwung gebracht. War's das schon mit dem Wahlkampf oder kommt da noch was? Und dann, Spaß am Spekulieren, wir mutmaßen und wir raten. Interessant ist ja nicht nur, wer es ins Kanzleramt schafft. Vor allem in diesem Jahr sind es die kleinen Parteien, die unsere Fantasie anregen. Gelingt der AfD der Einzug in den Bundestag? Wird sie drittstärkste Fraktion? Wie schneiden die Grünen ab? Träumen die noch von Jamaika? Und wird der größte Albtraum der FDP wahr? Eine schwarz-gelbe Koalition? Traut sich überhaupt noch einer mit Merkel an die Regierung? Und wie stimme ich taktisch am besten ab? Und zum Schluss unser Thekenthema. Wir erzählen Ihnen drei erstaunliche Dinge, die Sie bei Ihrem nächsten Kneipenbesuch an den Mann oder die Frau bringen können.
In unserer Runde sind Ulrike Sosalla, Nachrichtenchefin der Südwestpresse. Frau Sosalla ist nicht bei mir in Berlin, sondern ist uns von der Donau zugeschaltet, aus dem schönen Ulm. Herzlich willkommen, Frau Sosalla.
Schönen guten Tag.
Und im ebenfalls wunderschönen Frankfurt an der Oder begrüße ich Dietrich Schröder, Reporter und Polen-Korrespondent der Märkischen Oder-Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Schröder.
Hallo, Herr Bosam.
Ich bin Guido Bosen und von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft und für den Politikteil der Märkischen Oder-Zeitung und der Südwestpresse zuständig. Frau Sosalla, das Warten auf das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz war beinahe spannender als die 97 Minuten selbst. Schulz mühte sich, doch Merkel ließ ihn lässig abprallen. Wie ist die Stimmung in Baden-Württemberg? Kriegen die Leute dort vielleicht so kurz vor der Wahl doch noch richtig Lust auf Politik oder bleibt das jetzt so?
Ich denke, das geht jetzt schon langsam los. Hier gehen ja gerade erst die Ferien zu Ende. Und mein Eindruck ist, dass es Appetit auf politische Auseinandersetzungen gibt. Aber nicht unbedingt Lust auf Berliner Politiker. Da gibt es hier, wie an vielen Orten im Land, einen gewissen Verdruss nach dem Motto, die kriegen eh nichts hin. Und wenn die Menschen über Politik diskutieren, dann oft über ganz andere Themen als das, worum sich der Wahlkampf gerade dreht. Das ist vielleicht noch die Rente mit 70 ein Thema, aber das, was hier wirklich an allererster Stelle steht, ist sowas wie die Sicherheit in den Städten, in den großen wie in den kleinen. Also die Frage, kann ich abends noch unbesorgt rausgehen oder meine Kinder da rauslassen? Dann Stundenausfälle an den Schulen, Lehrermangel und hier auch vor allem die Frage, ob es wirtschaftlich weiter so gut laufen wird wie bisher. Und da gibt es dann schon hitzige Debatten.
Herr Schröder, wie sieht es in Frankfurt aus? Interessieren sich die Brandenburger für Politik, für Bundespolitik oder eben nicht?
Ja, ich hätte es kaum besser als Frau Sosalla formulieren können. Ich glaube, wir haben irgendwie jetzt so, angeregt durch die Fernsehdebatten so ein gewisses Interesse an Politik, aber tatsächlich eben an den unmittelbaren Themen, die uns hier so bewegen in der Region. Ich meine, in Frankfurt-Oder ist jetzt die Arbeitslosigkeit ein bisschen höher als im Rest der Republik. Ich glaube auch, die Leute interessieren sich so ein bisschen plötzlich für die Direktkandidaten. Wer ist denn eigentlich, wer steht denn zur Wahl? Und bei uns im Wahlkreis ist es halt noch besonders spannend, weil hier von der AfD Herr Gauland an den Start geht.
Was ich nicht verstehe ist, Merkel und Schulz haben ja durchaus Kontakt mit den Leuten. Das heißt, sie sind auf den Plätzen da, sie sprechen mit den Wählern. Und wie kommen die denn auf die Idee, nicht über die Themen zu reden, die eigentlich interessieren? Dieses Fernsehduell hat zur Hälfte sich mit der Flüchtlingsdebatte beschäftigt und die spielt gar keine Rolle. Ich habe schon den Eindruck, dass die Leute bewegt sind über das, was mit den Flüchtlingen passiert und die Integration.
Die Flüchtlingsdebatte spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber es ging ja immer um Integration und um Rückführung und um, also den Flüchtling selbst, also die gefühlte Unsicherheit, die hat in der Debatte keine so große Rolle gespielt. Und also das, was die Leute jetzt direkt betrifft. Und auch die Frage der sozialen Spaltung kam relativ kurz. Und Bildung zum Beispiel kam ja viel zu kurz.
Wenn ich mit den Leuten hier spreche, die im Wahlkampf sind, also nicht nur die Spitzenkandidaten, sondern auch die Unterstützer, die sagen, es läuft alles super, wir stehen auf den Marktplätzen, die Leute jubeln uns zu. Es gibt so ein paar Ausnahmen im Osten, da sind die Vertreter der AfD unterwegs, die brüllen die Merkel nieder, aber ansonsten sehen die sich absolut im in einem guten Schwung und vorwärts, in einem Tunnel vielleicht sogar. Kriegen die das überhaupt nicht mit, was die Leute anfasst, Herr Schröder?
Naja, wir haben so einen eigenartigen Widerspruch. Also es gibt keine große Wechselstimmung in Deutschland. Also unterm Strich gibt es doch eine große Mehrheit, die sagt, naja, es läuft doch alles ganz gut. Natürlich gibt es innenpolitisch Probleme. Der Herr Schulz hat sich nun nicht unbedingt gerade als Alternative empfohlen. Allerdings war das Fernsehduell auch ein bisschen von der Konstruktion ungünstig für ihn, weil man hat halt viel über Außenpolitik gesprochen und über Flüchtlinge und da unterscheiden sich nun mal seine Standpunkte nicht wesentlich von denen von Frau Merkel. Am nächsten Tag, als dann die kleinen Parteien diskutiert haben, da ging es doch schon sehr viel lebhafter zu. Ich glaube, da waren wir auch näher dran an dem, was die Leute halt bewegt, wie viel von dem Aufschwung und von der guten Lage in Deutschland kommt eigentlich bei mir persönlich an, woran liegt das eigentlich? Oder auch diese Debatte über Autos und Dieselmotoren und so, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was viel interessanter ist, als manche Politiker so denken.
Und ich glaube, die Wahlkämpfer, wenn wir noch mal auf die Wahlkämpfer kommen, die haben halt auch das Problem, dass sie in ihrer eigenen Filterblase unterwegs sind. Und das wirklich Schwierige ist ja als Partei und als Kandidat, die Unentschlossenen zu erreichen. Und davon gibt es ja eben noch sehr viele. Und die stehen nicht auf den
Marktplätzen. Erwarten wir eigentlich zu viel? Erwarten wir eigentlich zu viel, Frau Sosalla? Soll das wirklich Spaß machen, so ein Wahlkampf? Oder ist das vielleicht doch irgendwie eher dröges, eher langweiliges Programm, Politik halt?
Ich glaube, an manchen Stellen erwarten wir wirklich zu viel. Also wenn man jetzt zum Beispiel glaubt, dass zwischen Merkel und Schulz sich bei so einem TV-Duell riesige Unterschiede auftun, das ist ja ungefähr so, als würde man glauben, dass Ariel besser wäscht als Persil. Also da haben wir ja auch großes Glück, muss man sagen, damit, dass wir eine sehr, sehr große Stabilität haben in unserem Land, dadurch, dass wir zwei große Parteien haben, die beide stark in der Mitte verankert sind, keine extremen Positionen beziehen wollen, aus gutem Grund, und die deswegen aber sich eben auch nicht für diese ganz spektakulären Medieninszenierungen eignen.
Herr Schröder, an einer Stelle hat Frau Merkel gesagt, da ging es um den Diesel, da werde ich stocksauer, weil nämlich, was der Herr Schulz sagt, stimmt. Kann man eigentlich das Desaster dieses Duells noch irgendwie besser zusammenfassen, als in diesem kurzen Satz, wo man ja eigentlich sagen muss, ich gebe Ihnen recht und Sie geben mir recht und wir sind genau gleich. Hat das überhaupt noch Sinn für die SPD, gegen so eine Kanzlerin anzutreten, die die Partnerpartei oder die gegnerische Partei in diesem Fall mit einer tiefen Umarmung zerdrückt?
Naja, das ist ja der große Trick von Merkel, dass sie sozusagen alle Themen, wo sie fühlt, das geht den Leuten irgendwie nah, die nimmt sie dann irgendwie weg, besitzt die Themen und kann ihre Fahne da ziemlich schnell so in den Wind hängen. Und dann hat sie auch irgendwie so eine geniale Kunst, nach 14 Tagen, das genau das Gegenteil von dem zu sagen, was sie vorher gesagt hat, aber alles irgendwie so zu begründen. Und auf diesem Modell reitet sie ja so nach dem Motto, ich habe die Lage im Griff, ich kann auf alles reagieren und so. Und Schulz ist nun mal nicht derjenige, der da so irgendwie als unbedingt besserer Manager dasteht. Also mein erster Gedanke nach dem Fernsehduell war, eigentlich könnten sie es beide machen, denn sie haben irgendwie ähnliche Auffassungen. Aber Merkel hat nun mal ihren Amtsbonus und die Leute sehen halt keinen richtigen Grund, warum man sie gegen Schulz auswechseln sollte oder andersrum.
Frau Sosalla, sie ist, so wie der Schröder sagt, Frau Merkel behauptet an einem Tag das und 14 Tage später das Gegenteil. Warum nimmt ihr das keiner übel? Also warum lässt man ihr das einfach durchgehen? Also könnte man nicht als Journalist dann vielleicht in so einem Fernsehduell mal so ein bis zwei Beispiele nennen und die hinstellen? Oder prallt auch das an ihr ab?
Bisher ist ja sehr viel an ihr abgeprallt. Ich glaube, die Journalisten hätten da schon ein bisschen härter nachfragen können, wobei Herr Schulz es ja zum Teil erledigt hat, indem er gesagt hat, die Sache mit der Rente mit 70, das glaubt er eher genauso wenig wie das mit der Maut damals. Also er ist ja dann auf dieser Mautaussage rumgeritten, die sie in den Koalitionsverhandlungen anschließend einkassiert hat. Das ist ja, also das kommt ja auch dadurch, dass die dass in den sozialen Medien hochgespielt wird, dass Ihre Aussagen da immer wieder auch einem Faktencheck unterworfen werden, wissen wir das ja auch alles. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand im Zweifel darüber wäre, dass Angela Merkel, wenn sie es für politisch opportun hält, komplett die Richtung wechselt. Aber ich glaube, dass eben, wie Herr Schröder eben auch gesagt hat, es gibt eine stabile Mehrheit, vielleicht auch nur die Hälfte, vielleicht sind es 40% von Menschen im Land, die das Gefühl haben, die Richtungswechsel haben uns bisher nicht geschadet, sie haben es vielleicht sogar besser gemacht. Und das hat sie eben hingekriegt. Sie hat Deutschland durch die Finanzkrise geführt, durch die Eurokrise geführt. Sie hat den Atomausstieg dann beschlossen nach Fukushima. Das waren alles Sachen, wo sie von vorigen Positionen abgewichen ist, die sich aber bisher als eigentlich eher positiv herausgestellt haben. Und ich glaube, deswegen schadet ihr das nicht, weil man das Gefühl hat, naja, sie hat die Sache halt im Griff. Und das vermittelt sie eben mit ihrer sehr bodenständigen, ruhigen und eben auch betont undramatischen Art.
Ich finde ja schon, dass Angela Merkel sich von der Angela Merkel unterscheidet, die wir noch vor 4 oder 6 oder 7 Jahren kennengelernt haben. Dieses Bodenständige ist schon ein bisschen zurückgetreten. Also ich finde, da gibt's auch zum Teil so Anflüge einer gewissen Überheblichkeit, von so einer Grundbräsigkeit, die sich möglicherweise bei jedem Kanzler breit macht, der länger als 8, 10 Jahre im Amt ist. Helmut Kohl hatte das zum Schluss seiner Amtszeit ganz besonders deutlich, wo ja keiner den mal irgendwie ansprechen konnte, wo nur ein kritischer Unterton in einer Frage vermutet werden konnte. Und Frau Merkel schafft es immer noch, diese Bräsigkeit, von der ich eben sprach, so ein bisschen drunter zu halten. Also sie nervt die Leute noch nicht so richtig. Und wahrscheinlich ist es für die SPD am besten, sie wartet so lange, bis Merkel die Leute nervt und stellt dann mal einen vernünftigen Kandidaten auf. Oder wie sollten die das eigentlich machen, Herr Schröder, meinen Sie?
Naja, wir hatten ja das Phänomen, dass vor einem Jahr so ein gewisser Überdruss an Frau Merkel eigentlich deutlich feststellbar war. Und dann hat sie, glaube ich, auch noch mal erkannt, sie muss ein bisschen was an ihrer Art ändern. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nur bräsiger geworden ist. Natürlich gibt es so eine Haltung, ich habe das alles schon mal erlebt, das ist für mich nichts Neues, das ist jetzt mein 10. Treffen mit Putin oder das ist jetzt mein 3. französischer Präsident und ich habe das alles irgendwie schon mal auf die Reihe bekommen. Aber ich habe sie in diesem Duell, also hinterher hieß es ja auch, es war die beste Merkel als aller Zeiten. Sie hat, glaube ich, schon gemerkt, das gehört eben auch zu ihrer Kunst irgendwo dazu, dass sie sich diesmal ein bisschen mehr anstrengen muss, ja. Und nicht nur sozusagen die Finger zur Raute und sie kennen mich. Also ein bisschen argumentativ ist sie schon stärker geworden und sie kennt sich ja wirklich auf allen Gebieten wirklich ganz gut aus. Also du kannst sie jetzt zum Irak fragen und dann die nächsten Frage zum Mietpreisbremse und da kommt eigentlich immer irgendwas mit Hand und Fuß, ja.
Ich finde es total, also fast schon verwegen von ihr, dass sie in ihrem Schlusswort eine Variation von wir schaffen das gebracht hat. Die hat gesagt, wir schaffen das zusammen oder so in der Art oder gemeinsam schaffen wir das. Dieser Satz ist ihr ja genau zu dieser Zeit, als sie unbeliebt war, als die Kritik an ihr sehr heftig und sehr stark war, immer und immer wieder vorgehalten worden. Sie hat das in der Flüchtlingskrise gesagt, das war wahrscheinlich nicht sehr durchdacht und leichtfertig dahingedacht und dieser Satz wurde sozusagen als das prototypische Verhalten einer abgehobenen Regierungschefin gedeutet. Und jetzt geht sie dahin und sagt in diesem Schlusssatz eine leichte Variation davon und es regt sich keiner mehr auf. Wie kommt sowas, Frau Susala?
Ich denke, das kommt daher, dass es tatsächlich im Moment so aussieht, als ließe sich das alles schaffen und dass sie, ich glaube, Angela Merkel hat sich davon verabschiedet, die ganz harten Merkel-Gegner noch irgendwie wieder ins Boot holen zu wollen. Also das merkt man auch bei ihren Wahlkampfauftritten. Die Leute, die da stehen und Merkel muss wegbrüllen, von denen hat sie sich gedanklich verabschiedet. Sie versucht irgendwo, bei den anderen 90% Stimmen zu holen. Und sie hat ja die CDU auch ganz stark zu den Grünen und nach links hin geöffnet. Also sie kann Sie könnte unmöglich jetzt eine Koalition mit der AfD eingehen nach der Bundestagswahl, aber völlig problemlos, wenn die CSU nicht wäre, völlig problemlos mit den Grünen. Und ich glaube, genau darauf zielt dieser Satz, weil sie genau weiß, dass sie die Wähler, die sie rechts verliert, dass sie die links irgendwo reinholen muss. Und deswegen macht sie das relativ gezielt.
Ich finde ja, dass sie in dem Wahlkampf die AfD total zu Unrecht vernachlässigt und nicht auf die eingeht. Ich finde, als konservative Partei, als Chefin einer konservativen Partei, hat sie die gottverdammte Pflicht zu verhindern, dass die ins Parlament kommen und sich breit machen. Es ist nicht nur so, dass sie dann mal irgendwie 4 Jahre da rumsitzen und danach vielleicht wieder rausfliegen. Nein, die kriegen Geld, die können sich Expertise drauf schaffen und die Gefahr besteht, dass sie dadurch dauerhaft etabliert werden. Ich halte es für einen ganz großen Fehler. Ich glaube, es ist ein taktischer Vorteil, den man in diesem Wahldurchgang vielleicht nutzen kann, genauso wie Sie sagen. Die stören Sie nicht mehr, diese versprengten 10%, und der Rest der Welt mich immer noch gerne. Aber dauerhaft, also strategisch, ist es ein absolut komplettes Fehlversagen, sich nicht mit Wucht auf diese Partei rechts der CDU zu stürzen und das auszumerzen. Das hat Seehofer besser kapiert, wie ich finde.
Seehofer hat ja auch das Ziel, nächstes Jahr in Bayern wieder die 50% zu schaffen. Also ist er sozusagen gezwungenermaßen darauf angewiesen, alles, was irgendwie rechts von der CSU ist, zu eliminieren oder zu integrieren. Also ein bayerischer Landtag mit einer AfD drin, da gibt es dann keine absolute Mehrheit mehr für die CSU. Er steht vor einem anderen Problem. Und Frau Merkel, das ist genauso, wie Sie sagen, die kann sich halt diesen Luxus leisten, zu taxieren. Sie will sozusagen so eine vernünftige Mitte haben. Da weiß sie, dass die ist in Deutschland vorhanden. Und für sie ist am wichtigsten, dass sie vorne bleibt, also, und dass sie das leitet. Ich glaube, ihr wäre es persönlich sogar am liebsten, die Große Koalition fortzusetzen. Aber ob das so klappen wird, daran habe ich noch einen Zweifel.
Frau Sosala.
Also ich halte es auch für ein Problem, dass die, also für Partei, oder ja, parteitaktisch für ein Problem, dass Merkel den rechten Flügel der CDU praktisch abgewürgt hat. Da ist auch keine starke Figur mehr und alle, die da mal waren, sind entweder zur AfD gegangen oder haben sich zurückgezogen. Aber ich würde es für eine Kanzlerin der Bundesrepublik wiederum für sehr, sehr schwierig halten, zu versuchen, wenn sie selbst diesen rechten Rand jetzt versuchen würde abzugrasen, weil da müsste sie sich auf, man kann im Wettlauf der Rassisten einfach nicht gewinnen. Und als Kanzlerin der Bundesrepublik kann sie es sich nicht leisten, so weit nach rechts zu schwenken, wie die AfD es ja völlig problemlos tun kann. Und deswegen denke ich, also das könnten nur eben die Rechtsausleger ihrer eigenen Partei für sie machen. Da fehlt es tatsächlich, aber also von, dass sie selbst das nicht macht, kann ich absolut nachvollziehen. Sie würde sich auf EU-Ebene, würde sie sich unglaubwürdig machen. Und da hat sie wirklich große Probleme zu lösen. Und sie würde sich auch vor großen Teil ihrer eigenen Wähler komplett unglaubwürdig machen, die ja in der Flüchtlingskrise ja nicht alle sich von ihr abgewandt haben, sondern eben zum großen Teil zu ihr gehalten haben. Und ich glaube, das wäre ein Schwenk, den ja wirklich verdammt viele Leute übel nehmen würden. Wobei es natürlich völlig richtig, wenn die AfD als drittstärkste Partei in den Bundestag einzieht, das wäre tatsächlich für Deutschland nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das stimmt.
Zum Schluss sollten wir vielleicht nochmal den Blick auf die SPD richten, die ja jetzt das dritte Mal hintereinander in diese Merkel-Falle reinläuft. Es scheint ja nicht möglich zu sein, für die irgendeine Position zu finden, in der es nicht so geht wie in der Geschichte von Hase und Igel und Frau Merkel sagt, ich bin schon da. Meiner Meinung nach hätte Schulz es spätestens nach der Saarlandwahl einfach auf eine Karte setzen müssen und sagen müssen, okay, ja, ich behalte die Perspektive einer Koalition mit der Linkspartei aufrecht. Ich würde sagen, er wäre wahrscheinlich noch ein Stück schlechter rausgekommen, als er jetzt rauskommen wird, aber nicht so viel schlechter. Aber der große Vorteil wäre gewesen, dass in 4 Jahren diese Frage dann mal nicht mehr so intensiv zu klären sein müsste. Jedes Mal kommt die Sozialdemokratie an den Punkt vor der Bundestagswahl, dass sie sagen muss, koaliert ihr mit den Linken oder koaliert ihr mit den Linken nicht? Und die Konservativen werfen es ihnen dann unentwegt vor und sie selber stehen immer da, als wüssten sie nicht, was sie wollten. Müssen sie das nicht einfach mal durchziehen?
Ja, ich finde, das ist ja schon ein Fehler oder ein Problem, was die SPD seit der deutschen Einigung mit sich herumschleppt. Ich sag mal, die CDU hat seinerzeit die Blockparteien in der DDR einfach so einkassiert und hat gesagt, okay, wenn ihr euch jetzt in einer demokratischen Partei engagiert, dann ist das alles gut, ist alles vergeben und vergessen, was früher war, aber nun in der Block-CDU oder in der LDPD der DDR gewesen ist. Und die SPD hat aber die Linke am Anfang ausgegrenzt und hat dann sozusagen an 1946 erinnert oder noch frühere Zeiten, eine Zwangsvereinigung und wie das alles schlimm gewesen ist in der DDR. Und sie hat aber sozusagen kluge Köpfe aus der zweiten Reihe, die ja auch irgendwo in der SED gewesen sind, die zur DDR-Funktionselite gehört haben, aber man vielleicht auch die Faust in der Tasche geballt haben, draußen vorgelassen. Und das hängt ja bis heute irgendwie nach. Und irgendwie hat es, ich meine, okay, ich komme jetzt hier aus dem Bundesland, wir haben eine rot-rote Landesregierung, da ist das eigentlich kein Thema mehr, aber in Gesamtdeutschland hat man das halt eben nicht rübergebracht, dass das eben auch kein Drama wäre, wenn die Linkspartei als kleiner Partner irgendwo mit einer Regierung beteiligt wäre.
Aber ich würde widersprechen, ich finde, dass die Koalitionsarithmetik nicht das Hauptproblem der SPD ist, sondern das Hauptproblem ist, dass ihr die Schröder-Reformen immer noch nachhängen und dass sie seitdem fast ununterbrochen mitregiert hat und, glaube ich, wirklich noch mal 4 Jahre in der Opposition verbringen müsste, sich personell und programmatisch sortieren und dann noch mal neu starten könnte, weil sie einfach im Moment dadurch, dass sie ständig mit in der Regierung ist, für alles mit in Haft genommen wird und auch keine personelle Erneuerung fertig bringen.
Ja, schlechter.
Aber dazu würde ich gerne auch noch was sagen, ja? Weil ich finde jetzt, die SPD könnte doch offensiv zum Ausdruck bringen, diese Arbeitsmarktreformen, die sind damals unter Schröder und Rot-Grün gemacht worden. Und die waren auch sehr notwendig für unser Land. Das sehen wir ja heute. Und da wir sozusagen eine zukunftsorientierte Partei sind, sehen wir jetzt zu, wie wir die damals notwendigen Reformen weiterführen, was wir jetzt machen können, wo es Deutschland wieder besser geht, wie man dann sozusagen die Leute daran beteiligen kann. Aber ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, da in dieser SPD-Zentrale, da sitzen noch nicht die richtig cleveren Berater oder wie oder was. Die machen einen Fehler nach dem anderen, ja?
Ja, ich wäre jetzt nicht so, nicht so hart in dem Urteil. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Zwickmühle. Also wie viel schlechter kann denn eine schwarz-gelbe Koalition abschneiden als die, die wir unter Frau Merkel hatten, um der SPD eine Erneuerung zu gewährleisten? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also das, und trotzdem sind sie auch nach diesen 4 Jahren schlechter rausgekommen, als sie vorher reingegangen sind. Oder sagen wir mal, fast genauso schlecht. Steinbrück hat ein paar Prozentpunkte mehr geholt, aber trotzdem. Es ist einfach, die große Schwierigkeit ist, dass es links von der Mitte für die SPD nur mit den Grünen eine Mehrheit gibt, weil sie auch selber immer wieder sich im Wege stehen und denken, solange die Familie Lafontaine bei den Linken noch was zu sagen hat, können wir einfach nicht mit denen regieren. Und das sollten sie ändern.
Ja. Wobei sich, glaube ich, in dieser Legislaturperiode die Ausgangssituation ändern wird, weil Angela Merkel möglicherweise 2021 tatsächlich nicht nochmal antritt. Also ich möchte das jetzt nicht endgültig ausschließen, aber wenn ich mit der Merkel-CDU koalieren müsste, dann würde ich es eher diese Legislaturperiode machen, weil möglicherweise die CDU entkernt und kopflos am Ende der 4 Jahre dasteht und es daraus eine andere Ausgangsbasis gibt als jetzt, wo Merkel noch wenigstens noch einigermaßen frisch ist.
Gutes,
nicht mehr ganz so frisch, wie Sie eben ja selber festgestellt haben, Herr Mose.
Gutes Stichwort für den Übergang. Die Frischen, die jetzt reinkommen, die FDP, die AfD. Wer wird drittstärkste Partei? Gibt es irgendwelche Wetten, die abgeschlossen werden?
Na, ich würde sagen, entweder die AfD oder die Linke. Weil das ist einfach so, wenn so eine große Koalition dran gewesen ist, dann sind dann die Wähler an den Rändern stark. Und die werden beide ganz gut abschneiden. Und es ist sogar aus meiner Sicht nicht unwahrscheinlich, dass die AfD drittstärkste Kraft wird. Ja?
Frau Sosala.
Wenn ich wetten müsste, würde ich auch auf die AfD wetten. Ungern, aber ich von der Stimmung her habe ich auch das Gefühl, dass die AfD diejenige ist, die Unzufriedenen anzieht. Und davon gibt es einfach am, oder denjenigen, die die große Koalition einfach nicht nochmal haben wollen. Und tatsächlich ist es ja so, bei jeder anderen Partei außer AfD und Linker weiß man, dass man am Ende irgendeine Konstellation mit Frau Merkel bekommt. Und man weiß nicht, ob diese Partei nicht in der Konstellation mit Frau Merkel endet.
Auch wenn ich mich hier, als völliger Politik-Depp outen sollte, ich habe ja noch eine Wette laufen, in der ich sage, dass die AfD nicht reinkommt in den Bundestag. Ich gebe zu, die jüngsten Umfrageergebnisse, die Sie zweistellig sehen, lassen mich daran ein bisschen zweifeln, aber ich hoffe noch. Was mich bewegt und worüber ich die ganze Zeit nachdenke, vielleicht können wir das mal diskutieren, bei dem Duell der Kleinen, dem Fünferduell. Da haben unsere Zeitungen mit der Uni Freiburg zusammengearbeitet, dem sogenannten Debattometer. Dieses Debattometer hatte ein ganz skurriles Ergebnis. Das erste Ergebnis war, dass die Internetpartei AfD offensichtlich dieses Abstimmungsinstrument einigermaßen gekapert hat. 45% der Leute, die sich daran beteiligt haben, waren AfD-zugehörig oder wählen AfD. Aber, und das ist das große Aber, und deswegen glaube ich, es könnte auch noch in eine andere Richtung gehen, gewonnen hat laut Debattometer die Debatte nicht Frau Weidel von der AfD, sondern Christian Lindner. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die FDP wirklich wie Kai aus der Kiste kommen kann und tatsächlich drittstärkste Kraft wird.
Also es wäre eine ganz interessante Konstellation, wenn das so geschehen würde. Allerdings muss ich sagen, ich würde es der FDP echt nicht wünschen. Weil dann würden sie ja wahrscheinlich tatsächlich in der Koalition mit Merkel landen. Und der Albtraum ist in dem Fall ja nicht Frau Merkel, sondern die FDP selber, die einfach nicht das Personal und nicht die Organisationskraft hat, nach den 4 Jahren außerparlamentarischer Arbeit, um vernünftig in so eine Regierung reinzugehen.
Also, kann die FDP sich denn verweigern, wenn die Möglichkeit da ist? Also wir gucken am Wahl.
Wahrscheinlich nicht.
Genau. Es geht nicht anders, oder? Die müssen doch rein. Herr Schröder, was meinen Sie?
Na, wir werden sowieso nach der Wahl, nach dem Wahlabend, werden wir diese Debatte haben. Ja, eigentlich müsste die SPD ja in der Erneuerung, aber sie kann sich doch einer großen Koalition nicht verweigern. Oder auf der anderen Seite, ja, aber eigentlich müsste doch Frau Merkel was tun, um jetzt eine Koalition jenseits der großen Koalition zu schmieden. Also da wird munter durcheinander diskutiert werden, und da jetzt irgendwas auszuschließen, würde ich jetzt überhaupt nicht machen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die FDP am Ende wieder in der Regierung landet, obwohl sie wahrscheinlich momentan noch gar nicht weiß, mit wem sie außer Herrn Lindner irgendwelche Ministerämter besetzen sollte.
Ich glaube, wenn es am Wahlabend so aussehen wird, dass Schwarz und Gelb zusammen regieren können, dann wird die SPD sich sofort hinstellen und sagen, dann sollen die das machen. Und zwar mindestens bis zum 15. Oktober, weil dann wird nämlich in Niedersachsen gewählt. Und dann steht es für die SPD natürlich spitz auf Knopf, weil da haben sie einiges zu verlieren. Sie könnten einen weiteren Ministerpräsidenten nämlich verlustig werden. Und da würden die garantiert nicht auf große Koalition setzen, sondern versuchen, denen den schwarzen Peter der Erneuerung, wie Sie sagen, Herr Schröder, in die Schuhe zu schieben und das schwarz-gelbe Schreckgespenst an die Wand zu malen. Nach dem 15. Oktober, wenn das dann mit der FDP nicht klappen sollte, weil Lindner vielleicht weiß, wir können das gar nicht, und da der Albtraum Wolfgang Schäuble, der Albtraum der letzten schwarz-gelben Koalition, immer noch im Finanzministerium sitzt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht doch nochmal auf eine andere Idee kommen, wenn Frau Merkel dann sozusagen zu ihnen hinkommt und ihnen über Gebühr Positionen einräumt oder Posten. Ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen. Hält jemand Jamaika für eine gute Idee?
Schwierig umzusetzen.
Also das Gezerre, das wäre dann ja de facto mit der CSU eine Vierparteien-Koalition. Also das Gezerre halte ich für ein Rezept für Politikverdruss.
Hermann und Trittin am Kabinettstisch. Das wäre doch ein Schau, ne? Also ich meine, die CSU hat gerade eben noch bei den Diesel gesagt, wenn irgendwo in dem Koalitionsvertrag drinsteht, dass wir aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, dann machen wir da nicht mit. Die Grünen haben genauso gesagt, wenn da nicht drinsteht, dass wir bis 2030 aussteigen, dann machen wir da nicht mit. Also allein aus diesem Punkt geht's nicht. Nun ist in der Politik natürlich immer die Quadratur des Kreises die hohe Kunst, und wahrscheinlich spielt es dann im Endeffekt gar keine so große Rolle. Aber ich glaube einfach von den Persönlichkeiten, die da zusammenprallen, also der Hofreiter und der Dobrindt. Es fehlt mir wirklich die Fantasie, wie die beide sich auf einer vertrauensvollen Basis in irgendeiner Art und Weise auf irgendwas verständigen können, was da noch eingehalten wird, oder?
Ja, also wir haben das ja in Baden-Württemberg, haben wir ja Grün-Schwarz. Da geht das einigermaßen aufgrund der Personen, die eben miteinander können. Aber es ist auch vor allem eine Stillstandskoalition. Man einigt sich auf den allerkleinsten gemeinsamen Nenner. Und ich fände das für die Bundesrepublik als Ganzes, fände ich das keine gute politische Lösung.
Also ich glaube nicht, dass Merkel sich auf so eine Koalition einlassen wird, weil sie kennt ja nun schon seit 12 Jahren, wie solche Kabinette funktionieren. Und wenn man dann aus praktisch vier verschiedenen Parteien Leute am Tisch zu sitzen hat, das kriegt dann selbst sie nicht mehr irgendwie moderiert. Und deswegen glaube ich, da wird sie sich nicht drauf einlassen.
Aber dann haben wir ja folgende Situation, wenn unsere Analyse einigermaßen richtig ist. Also, mit der AfD will sie nicht, mit den Linken will sie nicht. Mit den Grünen kann sie wahrscheinlich nicht, weil sie da nur mit den Liberalen zusammen kann. Die Liberalen haben an sich auch kein Interesse, jetzt schon an die Regierung zu kommen, weil sie personell ausgeblutet sind und die Leute nicht haben, um die Posten vernünftig zu besetzen. Die SPD will sich in der Opposition erholen und reorganisieren. Mit wem soll Frau Merkel denn koalieren? Das ist ja inzwischen so, die ist so stark, dass jeder Angst hat, mit ihr irgendwie zusammen in Bündnis zu gehen.
Nein, wie das reicht für Schwarz-Gelb oder die Große Koalition wird fortgesetzt. Und wenn
Politik ist
tatsächlich
kein
die.
Wunschkonzert. Politik ist kein Wunschkonzert, würde Frau Merkel da wahrscheinlich sagen.
Und
Wenn die
wer hat am
AfD
wenigsten
stark
zu
ist,
verlieren, ja?
dann wird es dann heißen, jetzt müssen sich die Demokraten zusammenschließen und eine große, starke Koalition bilden, ja?
Und wer hat am wenigsten zu verlieren, in eine ungewollte Koalition zu treten mit Frau Merkel, die FDP oder die SPD? Ich würde sagen, die FDP immer noch, obwohl es ein Desaster werden wird.
Und wie gesagt, also ich würde weiter bei meiner These bleiben, dass es diesmal die Chance gibt, da die CDU sich diesmal eine Nachfolgedebatte ans Bein hängen muss, wenn nicht Frau Merkel bis in alle Ewigkeit weiter regieren und Adenauer Konkurrenz machen will, dann gibt es erstmals die Chance, tatsächlich nicht von ihr totregiert zu werden.
Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Kommen wir zum Schluss, zu unserem Thekenthema. Drei erstaunliche Dinge, die Sie heute Abend in der Kneipe erzählen können. Frau Sosala, was ist Ihr Thekenthema?
Mein Thekenthema ist was Technisches. Es
Wow.
geht um, nein, es geht um das stark vernachlässigte Thema im Wahlkampf, digitale Bildung. Ich habe mir gerade ein Buch durchgelesen. Da geht es darum, wie man mit Grundschülern und einem Minicomputer basteln kann und ganz lebensnahe Anwendungen machen kann. Indem man, also die programmieren das und dieser Minicomputer ist so eine kleine Platine mit ein paar, mit einem Soundmodul und ein paar anderen Sachen noch dran, macht er das dann. Also der kann ein Metronom machen, der kann Wind messen, der kann Fahrradrücklicht sein, dass man auch verschiedene Blinkfrequenzen einstellen kann. Also sowas kann der alles steuern. Und das Buch heißt das Calliope-Buch, spannende Bastelprojekte mit dem Calliope Mini. Und ist eben vor allem für dritte bis achte Klasse gedacht, um Kinder auf auf eine praxisnahe Art und Weise ans Programmieren und an den Umgang mit Computern und mit Technik allgemein ranzuführen. Und das finde ich total wichtig, weil, also mich nervt es, dass Medienbildung immer im Zusammenhang mit Computerkonsum diskutiert wird. Weil ich glaube, dass das, was wichtig ist für unsere Zukunft, ist, dass wir Kindern beibringen, wie sie mit Computern selber etwas machen können, wie sie kreativ damit sein können und wie sie sie für sich nutzen können. Und immer von der Konsumseite zu kommen, ist genau der falsche Ansatz. Und ich finde außerdem, dass in unseren Schulen sowieso viel zu wenig das Selbermachen gelehrt wird und das Lernen über Erfahrung. Und dieses Projekt mit dem Calliope Mini fasst das beides zusammen. Und deswegen ist es für mich total faszinierend.
Wunderbar. Herr Schröder, Ihr Thekenthema.
Ja, also ich erzähle momentan ganz gerne, dass ich vor kurzem in Russland gewesen bin und da hatte ich in der Stadt Kasan, die noch 800 Kilometer weiter östlich von Moskau liegt, ein überraschendes Erlebnis. Dann nahm die Frau am Flughafenschalter meinen Ausweis in die Hand und sagte: Ach, Schröder, so wie der frühere Bundeskanzler. Ich habe dann gesagt, oh, Sie sind aber politisch sehr interessiert. Da meinen Sie, ja. Und der Schröder, der hat ja wenigstens noch was für uns Russen übrig, nicht so wie eure Frau Merkel. Und ich finde eigentlich, dass das, der Umgang mit Russland ein spannendes Thema ist, zumal es da ja auch sehr verschiedene Akzente gibt. Herr Lindner hat gesagt, man sollte den Krim-Konflikt mal einfrieren. Die AfD hat eine sehr komische Haltung zu Russland. Aber es gibt halt auch in der Bevölkerung, gerade in Ostdeutschland, sehr viele Leute, die wünschen sich doch ein gutes, besseres Verhältnis zu Russland, trotz allem, was passiert ist. Und ich finde, da kann man ziemlich lange drüber diskutieren.
Ein großes Streitthema. Also das sieht man auch in den Leserbriefen, die wir immer bekommen. Entweder sind die Leute absolut pro Russland und halten alles für Wahnsinn, was an amerikanischer Seite oder NATO-Seite an Gegenmaßnahmen gegen die Bedrohung aufgefahren wird. Oder es ist genau umgekehrt. Alle Leute sagen, wir müssten jetzt unbedingt wieder mehr Atomraketen stationieren. Es ist heiß umstritten. Damit wird die Theke sich sicherlich in einen kleinen Boxclub verwandeln können. Mein Thekenthema ist ein Ausflugstipp. Wer nach Berlin kommt, in die Hauptstadt, das nächste Mal muss unbedingt in den Thai-Park. Der Thai-Park heißt eigentlich Preußenpark und der liegt in der Nähe des Fährberliner Platzes. Das ist im Charlottenburg im Westen der Stadt. Das Besondere daran ist, samstags und sonntags, so von Frühling bis Herbst, also bis zur Wahl auf jeden Fall noch, verwandelt sich das Herz des Parks in einen Garküchenparcours. Es gibt Dutzende von Thailändern, die dort ihre Stände aufbauen und den ganzen Tag hinter Gaskochern sitzen und riesigen Suppenschüsseln. Es gibt erstklassigen Papaya-Salat, wahnsinnig gutes Tom Kha Gai, tolle Suppen mit allen möglichen Zutaten, Curries, Reisnudeln, frittierte Bananen, also alles, was man aus Thailand original kennt und beim Thai um die Ecke nicht so richtig kriegt. Für wirklich kleines Geld. Es gibt Singerbier, es gibt Cocktails, Mai Tais, Lassis, Dosenlimo, wirklich alles, was man braucht. Und weil das alles hier Berlin ist, bringt man da eine Picknickdecke mit und sonst eigentlich nichts. Plastikbesteck und Mülleimer kriegt man von den Thailändern. Wer es bequem hat, der kann auch irgendwie so einen Klappstuhl mitbringen. Da gibt es jede Menge Leute, die das tun. Man sieht irgendwie Berliner Hipster mit diesen langen Bärten, die nach dem Essen Fußball spielen und die sprechen sogar Deutsch. Hallo Jens Spahn. Man sieht Altberliner, die auf den Parkbänken im Schatten sitzen und dort in ihre Speisen vertilgen. Es gibt Familien, Singles, junge Alte. Es ist alles da und es ist alles ganz wunderbar. Und bei schönem Wetter gibt es samstags oder sonntags kaum etwas Tolleres, was man machen kann, wenn man Hunger hat.
Und wenn man das erlebt hat, dann kann man nochmal neu nachdenken, wie man dann wählt, ja?
So ist es, genau. Wir werden auch noch drüber nachdenken und zwar in unserem nächsten Podcast, der ungefähr in einer Woche von jetzt auf den Draht geht. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und bis dann.